Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Es gibt nur einen Grund, wenn die ÖVP in Niederösterreich derzeit rot sieht, und das sind die aktuellen Umfragen. Ich glaube, so kann man das sagen, oder?
Genau, also es ist heute eine ziemliche Bombe geplatzt, muss man sagen, weil im Auftrag des ORF Niederösterreich das IFDD-Institut von Christoph Haselmeier eine Umfrage für die niederösterreichische Landtagswahl durchgeführt hat. Und die zeigt erstmals das, was ohnehin alle irgendwie im Gefühl hatten und gespürt hatten, dass es immer enger wird, auch in Niederösterreich. Jetzt kann man sagen, in Niederösterreich noch weniger eng als in vielen anderen Bundesländern. Schauen wir uns gleich im Detail aus. Aber der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ schmilzt. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal diese aktuelle Sonntagsfrage an, die eben das IFDD-Institut durchgeführt hat für den ORF Niederösterreich. Und demnach käme die ÖVP in Niederösterreich noch auf 35%, ist damit aber nur noch 5 Prozentpunkte vor der FPÖ, vor den Blauen von Udo Landbauer, die hier auf 30% kämen. Die SPÖ weit abgeschlagen bei 19%, nur die Grünen kämen auf 9, die Neos auf 5. Also so würde Niederösterreich derzeit wählen. Und jetzt kann man sagen, gut, die ÖVP ist noch immer 5 Prozentpunkte vorne, aber diese 5 Prozentpunkte, die können natürlich tendenziell relativ schnell dahin sein, insbesondere wenn man sich den Bundestrend anschaut, denn da ist die ÖVP massiv unter Druck. Und man muss ja auch sagen, dieses Niederösterreich-Ergebnis, das ist ja eigentlich keine klassische, sage ich einmal, Niederösterreich-Stimmung, die sich da abbildet, sondern es ist natürlich die Bundesstimmung, die da massiv reinspielt in alle Bundesländer. Das ist ja auch der Grund, warum die Bundesländer so nervös sind gegenüber der Bundesregierung, insbesondere die schwarzen und die roten Bundesländer, weil die das natürlich mitkriegen, weil die ihre Umfragen haben und ein Großteil der Wähler natürlich hier die ÖVP abstraft für ihre Leistung in der Bundespolitik. Ja, wenn man sich anschaut, Johanna Mikl-Leitner hat nach wie vor extrem hohe Persönlichkeitswerte in Niederösterreich, ist eine sehr beliebte Landeshauptfrau, aber die ÖVP bekommt da halt, muss man sagen, ein bisschen ihr Fett weg für das, was die Bundesregierung in den letzten 1,5 Jahren geleistet hat. Und das ist natürlich alarmierend für die ÖVP, denn Niederösterreich ist das schwarze Kernland, das wissen wir. Also ist eigentlich undenkbar gewesen, noch vor kurzem, dass Niederösterreich jemals blau werden könnte. Diese Zahlen, die werden eine gewisse Nervosität in der ÖVP und insbesondere in der ÖVP Niederösterreich auslösen.
Aber muss man auch fragen, ob da nicht vielleicht auch in der niederösterreichischen Landespolitik seitens der ÖVP sehr wohl auch Fehler passiert sind. Stichwort zum Beispiel die aktuelle Debatte um die Türkisch-Sprachkurse an Schulen, die mit öffentlichen Geldern finanziert worden sind, wo die FPÖ jetzt sehr stark sagt, das geht nicht mehr, weil die Migrationsthematik ist natürlich eine, die sich schon immer wieder auswirkt.
Ja, wobei ich glaube, also unter uns bei der Migrationsthematik zwischen ÖVP Niederösterreich und FPÖ Niederösterreich, also da kann man den Unterschied schwer erkennen. Also da würde ich ehrlicherweise auch nicht viel Unterschied sehen zwischen ÖVP und FPÖ. Ich glaube, dass die auch in der Landesregierung sehr gut zusammenarbeiten, wird auch von beiden Seiten immer wieder betont. Ich glaube, dass die auch in Niederösterreich einen wirklich guten Job machen, muss man auch sagen. Niederösterreich steht ja verglichen mit vielen anderen Bundesländern verhältnismäßig noch besser da. Aber natürlich staubt die FPÖ derzeit wurscht, wo sie antritt. Und ehrlicherweise, da ist relativ wurscht, auch wer der Spitzenkandidat ist. Das ist einfach dieser Rückenwind, der da derzeit aus Wien in dem Fall kommt und insbesondere, wie gesagt, von Herbert Kickl und der Bundes-FPÖ. Das ist diese Wutstimmung und die zieht sich halt quer über Österreich derzeit durch und davon profitiert die FPÖ. Und jetzt glaube ich, wie gesagt, tendenziell bei der Umfrage ist durchaus möglich, dass die FPÖ in Niederösterreich noch 1-2% vielleicht sogar höher liegt. Denn während wir mittlerweile bundesweit eine sehr hohe Bekennerquote haben, jener die FPÖ wählen, weil da einfach so eine Wutstimmung da ist, ist das auf Landesebene doch noch ein bisschen anders. Und gerade im schwarzen Niederösterreich gibt sicher den einen oder anderen, der sich zweimal überlegt, ob er bei einer Telefonumfrage sagt oder bei einer Online-Umfrage, dass er FPÖ wählt. Also insofern, ich glaube, diese Umfrage ist also birgt wirklich extremen Sprengstoff für die ÖVP, weil die 5%, auf den ersten Blick schaut es nach einem halbwegs komfortablen Vorsprung aus. Aber A, so eng war es noch nie in Niederösterreich, muss man auch dazu sagen, zwischen ÖVP und FPÖ. Und B, wie gesagt, das könnte sehr schnell dahinschmelzen. Und insofern, wie gesagt, ist auch dieses Interview von Johanna Mickl-Leitner wahrscheinlich zu deuten. Sie hat ja da aus der Presseagentur am Sonntag ein Interview gegeben, wo sie den Koalitionspartner SPÖ massiv angegangen ist. Sie hat gesagt, es muss ein Umdenken stattfinden bei der SPÖ, wo sie der Regierung ausgerichtet hat. Es braucht jetzt endlich auch Konjunkturprogramme und man kann nicht nur alles zu Tode sparen. Also es waren schon sehr klare Ansagen. Und wer Johanna Mickl-Leitner kennt und zwischen den Zeilen liest, der hat da schon sehr deutlich auch die Unzufriedenheit herausgelesen, die sie mit der Bundesregierung hat. Also das waren schon sehr deutliche Worte, nicht nur gegenüber der SPÖ und Andreas Babler, sondern auch gegen der ÖVP und ihrem eigenen Bundeskanzler Christian Stocker, dass die Bundesregierung da in die Gänge kommen muss. Weil apropos, die Niederösterreicher wissen natürlich, mit gehangen, mit gefangen, im Endeffekt müssen sie es ausbaden.
Apropos ja. Ausbaden, das müssen derzeit auch viele Bauern und Landwirte, insbesondere auch in Niederösterreich. Die Dürrekatastrophe der letzten Wochen hat viele von ihnen an die Existenzängste getrieben. Und hier lässt sich die Regierung einmal mehr zu viel Zeit, um ein Agrarpaket zu schnüren. Ist das ebenfalls etwas, was ein bisschen wie ein Damoklesschwert über diesen paar 5% Vorsprung hängt?
Sicher auch. Und ich glaube, dass trifft natürlich, wie du sagst, eine ganz wichtige Kernklientel der ÖVP Niederösterreich, die Bauern in Niederösterreich, die ja teilweise schon auch zur FPÖ abgewandert sind. Also die FPÖ ist ja gerade am Land und bei den Bauern in den letzten Jahren durchaus stärker geworden. Wenn es die Bundesregierung da jetzt nicht in Kürze schafft, hier eine Lösung zu präsentieren, dann wird das massiv auf den Kopf fallen. Ich glaube, dass es da einen ganz großen Unmut in den Landesparteien gibt, bei der ÖVP Niederösterreich, bei der ÖVP Oberösterreich, bei den, sage ich mal, anderen großen Landesparteien, Tirol etc. Also deswegen dürfte sich auch der Bundeskanzler jetzt hier persönlich noch einmal einbringen, versuchen da jetzt auch eine schnelle Lösung zu präsentieren. Heute, spätestens morgen, soll die angeblich, hört man jetzt, am Tisch liegen. Wie groß die dann wirklich ist, wird man sehen. Aber das hängt natürlich alles miteinander zusammen, dass es da diese extreme Nervosität in den ÖVP-Ländern gibt. Und man muss ja dazu sagen, schon nächstes Jahr wählen drei Bundesländer. Kärnten, das ist für die ÖVP relativ wurscht, das ist für die SPÖ wichtiger. Tirol und Oberösterreich. Und in Tirol haben wir eine ähnliche Situation wie in Niederösterreich. Da schaut es jetzt nicht so aus, dass der Landeshauptmann wackeln könnte, aber da wird der Abstand immer geringer zwischen ÖVP und FPÖ. Und dementsprechend der Unmut bei der ÖVP, bei der Landes-ÖVP immer größer gegenüber Wien. Und Oberösterreich ist von den Umfragen noch knapper als Niederösterreich. Da kennen wir Umfragen, wo wirklich ÖVP und FPÖ Kopf an Kopf liegen. Es gab sogar schon Umfragen, wo die FPÖ vorne war. Also das wird wirklich ein ganz knappes Rennen, wo am Ende der Landeshauptmann Thomas Stelzer zwar natürlich diesen Landeshauptmann-Bonus spielen kann, aber auch dort zieht natürlich diese Unzufriedenheit mit der Bundesregierung extrem für die FPÖ. Und wenn Oberösterreich wirklich kippen sollte, wie gesagt, wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass Oberösterreich nächstes Jahr fällt, also blau wird, und dann ist in der ÖVP die Hölle los. Also dann zünden, glaube ich, die Niederösterreicher das Kanzleramt persönlich an und jagen den Christian Stocker und den Andreas Babler davon. Dann wird es wohl innerhalb von Tagen eine Sprengung dieser Regierung geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Niederösterreich sehen Auges in die nächste Wahlniederlage 2028 reingeht. Insofern, derzeit wirkt das alles auf den ersten Blick nicht ganz so fragil bei der Bundesregierung, weil natürlich jeder zu Recht die Frage stellt, ja, was sollen die sonst machen? Warum sollen die jetzt quasi die Regierung in die Luft sprengen? Wissend, dass sie schlechte Umfragewerte haben, wissend, dass der Großteil von ihnen danach nicht mehr in der Bundesregierung sitzen wird. Auf den zweiten Blick, wie gesagt, könnte da schon der eine oder andere Stein ins Rollen kommen auf Landesseite, aus Niederösterreich, aus Oberösterreich, aus Tirol, der dann den Druck auch dementsprechend erhöht auf die Bundes-ÖVP auf der einen Seite. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja noch zwei weitere Koalitionspartner. Auch bei der SPÖ ist die Obmann-Diskussion um Andreas Babler wieder voll aufgeflammt. Die war ja doch, muss man sagen, wieder etwas abgeebbt. Seit knapp 10 Tagen wird wieder eifrig diskutiert in der SPÖ, auch vordergründig diskutiert. Ausgelöst hat das Ganze Hans-Peter Doskozil mit einem Interview, wo er den Andreas Babler Gabler, muss man sagen, mehr oder weniger eigentlich ausgerichtet hat, er soll sich verschüssen und zwar möglichst schnell. Dann hat Daniel Fellner, der Kärntner Landeshauptmann, hier auf OE24TV nachgelegt, gesagt, der Zustand ist besorgniserregend und auch relativ scharfe Kritik an Andreas Babler geübt. Wir wissen, die Steirer sind extrem kritisch gegenüber der Babler SPÖ. Wir wissen, Sven Hergowich hat hier ebenfalls massive Kritik geübt an Andreas Babler auf OE24TV, sieht Babler sehr kritisch und mittlerweile dürften auch die Wiener von Andreas Babler abgerückt sein. Wir haben diese Tonbandaufnahme von Ernst Nevrivi gehört, dem Donaustädter Bezirksvorsteher, der Babler irgendwie als schlechten Bürgermeister bezeichnet hat, als versoffenen schlechten Bürgermeister noch dazu. Also schwere Untergriffe da. Gemeint hat, es gab noch nie einen Parteivorsitzenden, wo er der Meinung war, der sei intellektuell nicht auf seinem Niveau und so. Also es waren schon ganz, ganz heftige Attacken. Und jetzt muss man sagen, Ernst Nevrivi ist nicht einfach ein Bezirksvorsteher von der Donaustadt. Das ist einer der aller engsten Vertrauten von Michael Ludwig. Und wir wissen oder wir können uns denken, die Meinung von Ernst Nevrivi wird nicht sehr weit von jener von Michael Ludwig abweichen. Das heißt, auch Michael Ludwig hat mittlerweile, und das hört man aus seinem Umfeld, nicht mehr die beste Meinung zu Andreas Babler. Ich glaube, der hält an ihm fest, weil es halt nach wie vor keine Alternative gibt. Aber in der SPÖ brodelt es, muss man auch sagen. Und wie gesagt, nächstes Jahr könnte in Kärnten der Landeshauptmann an die FPÖ gehen. Dann ist dort die Hölle los. Also auch in der SPÖ gibt es durchaus einige Szenarien, dass diese Koalition kippen könnte. Und zu allerletzt sind die Neos, muss man sagen, massiv in der Ziehung. Beate Meil-Reisinger war ja vergangenen Freitag bei uns im Sommergespräch. Heute ist sie im ORF im Sommergespräch. Am Wochenende ist Matthias Strolz mit einer, muss man sagen, Generalabrechnung rausgegangen. Der hat jetzt ein Buch geschrieben, wo er mit Meil-Reisinger und den Neos abgerechnet hat, dass man sich wirklich gedacht hat, puh. Ja, und wo man auch immer wieder hört aus dem Umfeld von Strolz, aber auch von anderen Neos, sag ich mal, Gründungsmitgliedern, dass man da durchaus nachdenkt, eine eigene Partei zu gründen oder aus den jetzigen Neos auszusteigen. Also auch bei den Neos, glaube ich, ist Feuer am Dach. Das heißt, bei allen drei Regierungsparteien brennt es derzeit eigentlich hinter den Kulissen lichterloh. Und insofern wird es ein ganz, ganz heißer Herbst und ich bin mir nicht sicher, ob diese Regierung in der Konstellation wirklich noch das nächste Jahr übersteht oder ob es dann nicht jetzt in den nächsten Monaten, sage ich mal, bevor die Landtagswahlen nächstes Jahr kommen, dann wirklich kracht und einer von den drei Regierungsparteien aussteigt.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil du gerade gesagt hast, die Regierung muss das aussetzen, weil sonst sind sie alle nicht mehr in der Regierung, aber andererseits können die Parteien das wohl kaum aussitzen, weil je länger sie warten, umso schlechter die Umfragewerte, umso desaströser das Gesamte und alle drei Parteichefs und auch die Chefin sind momentan imagemäßig beschädigt, sie sind hinter den Erwartungen ihrer Wählerinnen zurückgeblieben. Also eigentlich muss man jetzt austauschen, wenn man dann einem anderen Parteichef noch eine Chance geben will, sich gut zu etablieren und einen Bonus mitzunehmen.
Ich glaube, da gibt's zwei Denkschulen. Das eine ist genau die du sagst, ja, dass man sagt, man müsste jetzt die Parteichefs aussuchen, man müsste jetzt neue, frische Gesichter bringen, die sich dann ein bisschen einarbeiten können. Die anderen, die sagen, erst ganz knapp vor der Wahl austauschen, weil jeder, der jetzt reingeht, wird genauso beschädigt werden in dieser Regierung und so quasi, da kannst du nur verlieren. Also das sind unterschiedliche Ansätze. Ich glaube ja persönlich nicht, dass die Parteien an der Spitze austauschen würden und die Regierung so weiterführen. Also ich glaube, wenn es zum Bruch kommt, ja, wenn der eine oder andere Parteichef stürzt, dann fällt meiner Meinung nach auch diese Regierung. Also ich glaube, dann kracht diese Regierung, dann würde, sei es eine SPÖ aus der Regierung aussteigen, wenn Andreas Babler den Hut hinschmeißt, was er anscheinend momentan nicht vorhat zu tun, aber die Frage ist, wie groß ist der Druck auf ihn. Bei Christian Stocker ist es, glaube ich, anders gelagert. Ich glaube, der würde gehen, wenn ihm die Landeshauptleute das nahelegen, was sie derzeit, glaube ich, auch noch nicht tun, auch mangels Alternative. Ich glaube, dort ist auch eher der Gedanke, versuchen wir jetzt durchzutauchen und suchen wir jemand vor der Wahl, wo auch die große Frage ist, wer kann und soll das dann im Endeffekt sein. Und bei den Neos, glaube ich, da könnte sich sehr schnell eine Dynamik ergeben, weil bei den Neos, wissen wir, ist der Club ohnehin schon relativ autark tätig. Also da könnte schon früher oder später Meindl-Reisinger wirkliche Probleme bekommen, dass sich die Partei gegen sie stellt. Dann könnten zwar theoretisch ÖVP und SPÖ noch weitermachen, die hätten noch ein Mandat Überhang. Ob sie das dann ohne Neos machen, wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln, glaube ich nicht. Ich glaube, dann müssten sie fast in Neuwahlen gehen, weil die Mehrheit wäre erstens viel zu knapp. Zweitens, man wäre abhängig von Hans-Peter Doskozil, der einen burgenländischen Abgeordneten hat, der da die Regierung mehr oder weniger dauernd erpressen könnte. Also insofern glaube ich, wenn die Neos die Regierung verlassen oder das sprengen, dann geht diese Regierung in die Luft.
Andererseits könnte man jetzt sagen, wenn Neuwahlen kommen, die ÖVP wäre wahrscheinlich ohnehin in einer nächsten Regierung sehr wohl drinnen, weil wer sonst außer die ÖVP käme für die Freiheitlichen in Frage?
Sie wäre drinnen, aber sie wäre halt als Juniorpartner wahrscheinlich drin.
Naja, das muss die sie Frage auch ist, wissen. Wie viel Prozent sie wird
nächsten sie auch, kriegen. Klar, es ist die Frage, wie viel also Prozent kriegt sie, wer tritt an, aber schauen wir uns kurz an den aktuellen Upper-Wahltrend, der ja alle Sonntagsfragen zusammenfasst und da sehen wir, der Abstand ist mittlerweile so riesengroß. Ja, und das sind alle Umfrageinstitute, wie gesagt, summiert. Die FPÖ ist da im Schnitt bei 37,1% mittlerweile, die ÖVP bei 19,7%. Das heißt, wir haben 20 Prozentpunkte Abstand.
Und da ist, glaube ich, nicht einmal drinnen die Aussage vom Stocker.
Da ist die Stocker-Aussage noch nicht einmal drinnen, völlig richtig. Ja. Also da geht es für die ÖVP wahrscheinlich noch einmal weiter runter. Das heißt, ich glaube, diese 20 Prozentpunkte, wurscht, wer für die ÖVP antritt, ob das ein Sebastian Kurz ist, ob das ein Wolfgang Hartmannsdorfer ist, ob das ein Xandi Pröll ist, eine Claudia Bauer, ja, wer auch immer da derzeit genannt wird, keiner von denen kann, glaube ich, 20 Prozentpunkte aufholen. Ja, man kann näher an die FPÖ herankommen, das geht sicher, aber die FPÖ und Herbert Kickl sind momentan auf dem Weg ins Kanzleramt. Das, glaube ich, ist aufgrund dieser Umfragedaten auch nicht wegzudiskutieren. Und das weiß die ÖVP natürlich. Und sie wäre dann halt nicht mehr Kanzlerpartei, sie wäre Juniorpartner. Sie würde zwar in der Regierung sitzen, aber als Juniorpartner. Und das ist natürlich schon was anderes.
Darf ich dich dann auch bei den Umfragen was ein bisschen Provokantes dazu fragen? Provokant insbesondere in Richtung der FPÖ, weil die einfach sensationell dasteht. Aber wir hören immer wieder Mario Kunasek, der beliebteste aller Politiker, der einzige im Plus. Würde Kunasek die FPÖ übernehmen? Glaubst du, sie hätte dann die Absolute?
Nein, also ich glaube, die Absolute nicht. Ja, sie würde vielleicht noch ein bisschen stärker liegen, wäre möglich. Wobei ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob es viel stärker geht als die 37,1%. Ich glaube, Herbert Kickl hat es schon geschafft, in diesen letzten zwei Jahren seit der Wahl sich da auch persönlich etwas zurückzunehmen, von seiner Aggressivität etwas sich zurückzunehmen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ihm sehr skeptisch gegenüber gestanden sind, die mittlerweile aber sagen, okay, ehrlicherweise, er soll es halt einmal machen, schlimmer kann es eh nicht mehr werden, so sinngemäß. Ja. Und insofern glaube ich, dass Herbert Kickl mittlerweile nicht mehr, wie es vielleicht vor 3, 4 Jahren war, ein Hemmschuh für die FPÖ ist, sondern vielleicht sogar die FPÖ nach oben zieht, weil viele halt sagen, okay, der steht für etwas, der ist ein Macher. Und diese Angst, die viele vor Herbert Kickl hatten, die ist, glaube ich, bei einem Großteil mittlerweile weg. Es gibt sie sicher noch bei einigen, aber die wählen eh nicht die FPÖ, muss man dazu sagen. Insofern glaube ich, es würde wahrscheinlich wenig Unterschied machen, ob da jetzt ein Mario Kunasek oder ein Herbert Kickl vorne wären. Die FPÖ wird aller Voraussicht nach bei der nächsten Wahl Erster werden. Und die ÖVP hat dann die Möglichkeit, mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen, wo sie inhaltlich sicher sehr viel umsetzen könnte. Also ich glaube schon, dass man sich da vieles in den Verhandlungen rausholen kann gegenüber der FPÖ. Aber der Kanzler wird Herbert Kickl sein und wesentliche Ministerien werden auch an die FPÖ gehen, weil das haben wir ja schon in den ersten Koalitionsverhandlungen gesehen. Da rückt Herbert Kickl einfach von gewissen Forderungen, wie seinem Wunsch, das Innenministerium zu haben, nicht ab. Und mit dem wird sich die ÖVP wohl abfinden müssen.
Kann man vielleicht am Ende noch mal kurz auf die KPÖ zu sprechen? Die ist auch nicht ganz uninteressant, weil es besteht immer mehr die Möglichkeit, dass wir tatsächlich demnächst schon Kommunisten im Parlament haben werden. Demnächst weiter begriffen natürlich. Aber die KPÖ verzeichnet ebenfalls stetig, aber doch Wählerzuwächse.
Naja, ich glaube, es ist neben dem Protestpotenzial auf der rechten Seite, gibt es natürlich auch ein Protestpotenzial auf der linken Seite. Und wir haben das in Graz gesehen, wo EKK ja sogar zugelegt hat bei der Wahl heuer. Also die KPÖ könnte mit einem guten Spitzenkandidaten oder einer guten Spitzenkandidatin sicher in den Nationalrat eins sind. Da wäre sicher auch mehr drin als diese 4,3%, wo sie derzeit im Umfrageschnitt liegt. Es hängt im Endeffekt davon ab, wer ist der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin. Findet man jemand wie die LKK eben in der Steiermark war, oder wie der Salzburger Vizebürgermeister ist, der wirklich zieht, der, sage ich ja mal, auch die Kappe öffnet von einer kommunistischen Partei eben zu einer linken Alternative, oder findet man das nicht? Aber ja, es gibt sicher ein Potenzial für eine zweite Protestpartei auf der linken Seite, also neben der FPÖ auf der rechten Seite, für die KPÖ auf der linken Seite. Ob das jetzt die KPÖ ist oder eine andere linke Partei, sei dahingestellt. Aber das ist rein arithmetisch schon vorgegeben, weil wir sehen, die SPÖ ist nur noch bei 16%. Das heißt, ein Gutteil der SPÖ-Wähler, sogar von der letzten Wahl, da war sie bei 21%, ist noch einmal weggebrochen. Ein Teil davon ist zu den Grünen gegangen. Ja, ich glaube, die Grünen, das darf man auch nicht unterschätzen, kommen der SPÖ immer näher. Durchaus möglich, dass die Grünen die SPÖ in den nächsten Monaten einmal
haben
einholen.
Jetzt aber auch im Sommer ein bisschen diesen Hitzebonus.
Haben natürlich jetzt den Hitzebonus, der da aber auch noch nicht drinnen ist in diesen Umfragen. Das heißt, die Grünen liegen tendenziell sogar höher. Also wahrscheinlich sind die SPÖ und Grüne schon relativ knapp beieinander in den aktuellen Umfragen. Und einen Teil dieser linken Wähler, oder Ex-SPÖ-Wähler, die jetzt bei den Grünen geparkt sind, die könnte natürlich eine linke Partei wie die KPÖ durchaus abholen.
Unglaublich spannend. Eine Umfrage aus einem Bundesland, was die alles verändern kann. Niki Fellner, herzlichen Dank. Bei uns geht's gleich los mit dem Interview des Tages. Bleiben Sie noch dran.